Wer Fragen oder überlegen hat zum Thema, bitte wenden sich an mich oder an die Referenzen.
Also mir ist irgendwie direkt aufgefallen, dass diese Beschreibung dieses Empire eigentlich, also für mich eine totale Horrorvision eigentlich ist. Also ich meine das jetzt natürlich auch gerade Afghanistan-Krieg auf eine schreckliche Weise auch veranschaulicht, irgendwie, dass sie auf jeden Fall irgendwie jüdisch-christlichen Wurzeln basiert und irgendwie allen eine universelle Ethik irgendwie unterjubeln möchte und dann eigentlich dazu führt, dass eigentlich alle Gruppierungen, die sich zwar innerhalb der globalen Grenzen bewegen, aber irgendwie eigentlich eigene Vorstellungen und Ziele von ihrem Leben haben, die durchaus sich gegen andere wenden. Also jetzt nicht, dass sie andere umbringen, aber dass sie zum Beispiel sagen, wir möchten kein McDonald's essen und wir möchten keine Autos benutzen, also die sich abgrenzen, ja eigentlich direkt in so einem Empire eben als Barbaren betrachtet werden. Und ich meine, die Situation haben wir ja Leute, die wirklich fundamentalistische Ziele verfolgen, selbst wenn sie friedliche sind, werden von uns so als intolerant, also in dieser Gesellschaft so als intolerant und irgendwie rückständig betrachtet, weil sie irgendwie keinen Fernsehen haben wollen, also wie jetzt in Bhutan meinetwegen, der sagt, wir wollen uns da nicht einklinken, haben das ja durchaus relativ friedlich machen, oder eben andere Gruppierungen, die sich absetzen, ob sie jetzt religiös oder sonst wie motiviert sind. Eigentlich kann ich gar nicht verstehen, wie man dann sowas relativ neutral erstmal betrachten kann und dem eventuell sogar positive Sachen abgewinnen kann, jetzt ab, wo man eigentlich die Situation der Welt so vor Augen hat.
Naja, dazu kann man zweierlei was sagen, wenn man schon so politisch redet. Erstens ist es halt so, dass wenn die Leute auch unter den Bedingungen zum Beispiel des amerikanischen Way of Life abseits von dieser heutigen Zivilisation leben wollen, da kann man schon sagen, niemand hindert sie daran. Es gibt Amish in Amerika, das ist eine ziemlich große Gemeinschaft, die Menschen, die das überhaupt alles nicht benutzen, keine moderne Technik benutzen. Nichts benutzen. Es gibt gerade vielen Dank. Es gibt gerade viele Sekten und so weiter, die sich isolieren und absolut. Danke. Super. Jetzt haben wir die Sache bekommen. Na gut. Das heißt, das geht schon. Ja. Das Problem bei Situationen wie afghanische Situation ist dieses Wir. Wenn Sie sagen, wir wollen oder wir wollen nicht, wie konstituiert sich dieser Volonté General? Wie konstituiert sich der gemeinsame Wille? Und man hat das Gefühl, dass der gemeinsame Wille konstituiert sich in Afghanistan zum Beispiel durch die Diktatur und Unterdrückung. Die Bevölkerung würde schon gerne Musik hören und McDonald's essen und so weiter. Sie wird auch nicht, das wird ihr nicht zugestanden, das wird nicht erlaubt. Die Taliban, die zum Beispiel das nicht wollen, sie können das ruhig wahrscheinlich auch nicht tun. Ja? Sie zwingen ja keinen, McDonald's zu essen.
Ja, nee,
das Problem ist, dass die zwingen alle anderen auch nicht, McDonald's zu essen.
Ja, das Problem sehe ich nicht jetzt in dem Wir von der Gegenseite, sondern eigentlich eher in dem Wir von dem Empire. Also, dass
aber
die Amerikaner jetzt in Anspruch genommen haben, also wir sind jetzt hier, das die Polizei.
Also zunächst einmal fragen wir, was sind die Wir dort? Ja? Aber Wenn wir jetzt über uns sprechen, dann würde ich auch nicht behaupten, dass die westliche Gesellschaft von heute, so wie sie tatsächlich ist, eine jüdisch-christlich verankerte Gesellschaft ist. Ich denke es nicht. Ich denke, dass wir, wenn wir, also wie ist der Westen, ja, wenn wir viele wählen der Säkularisierung, der Entchristlichung, der Religionskritik gegangen sind, die Christen innerhalb des Westens betrachten diese Zivilisation vielmehr als eine dämonische, eine satanische, ja, nicht als eine christlich-jüdische. Sprechen Sie mit, nicht nur mit Integristen in der katholischen Kirche oder Protestanten. Sie würden Ihnen auch sagen, dass es so ist. Ja. Ich kriege ab und zu Poster, alle kennen, was im Internet von den Integristen, christlichen Integristen geschrieben wird. Für Sie ist die amerikanische Regierung Teufels. Regierung, die unterstützen auch die Anschläge an World Trade Center. Wir bekommen diese Poster auch zum Beispiel in Italien. Und in großer Menge, also nicht großer Menge, sondern repräsentativ genug. Sie kriegen alle, die AOL zum Beispiel. Und die funktionieren weiter in Amerika, zum Beispiel in Amerika, unter der amerikanischen Gesetzgebung, ist es ja möglich, das zu tun. Genauso wie etwa in Israel, viele orthodoxe Gemeinschaften, sogar die meisten sind gegen die Stadt Israel. Ja, weil es ein säkulärer Staat ist. Und denken, dass es ein Anti-Messias-Staat ist, ein religiöser Staat ist. Die existieren auch weiter, ja, niemand stört sich. Das heißt, man kann ja so etwas haben. Ich denke, dass, wenn wir sagen, diese Situation des Empires, ja, wo die Idee des Empires in der Form, in der von dieser Idee spricht ja der Denker. Diese Idee des Empires entsteht nicht im christlichen Westen oder woanders, sondern sie entsteht überall dort, wo man eine sehr heterogene Bevölkerung hat, die auf einen gemeinsamen Willen eigentlich sich nicht einigen kann. Ja. Wir hatten diese Struktur im Römischen Reich, aber wir hatten diese Struktur auch in China. Und wenn man zum Beispiel politische Schriften, chinesische politische Schriften liest, ja, dann sagt man zum Beispiel, in einer Schrift steht es, wenn sie sozusagen die territoriellen Regionen streiten, muss der Sohn des Himmels, also der Imperator, darauf kein Acht nehmen, wenn sie aber zu laut streichen, muss sie alle umbringen. Ja, und zwar unabhängig von ihrer Meinung, die sie äußern. Das wurde übrigens ein paar Mal gemacht, als die Streitigkeiten kamen, ideologische Streitigkeiten kamen in China. Zweimal bei einem sehr radikal wurden alle Bücher verbrannt, die je geschrieben worden waren, und alle, die sie auswendig kannten, wurden lebendig begraben, von welcher ideologischen Richtung auch immer. Ja? Das heißt, das imperiale Prinzip ist nicht die Verkörperung einer Ideologie, das ist ein neutrales Prinzip. Es ist ein Prinzip einer reinen Machtausübung im Sinne der allgemeinen Gleichgewichts und eines allgemeinen Friedens. Das ist keine christlich-jüdische Idee. Das ist eher chinesisch-römische Idee. Und die Geburt dieser Idee im Westen, wir sprachen gerade, dass wir Leviathan machen, das war die Reaktion von Hobbes, das war sozusagen der Ursprung des imperialen Idee. Seine Reaktion auf Religionskriege zwischen Katholiken und Protestanten in England. Er hat gesagt, die souveräne Macht muss so gestaltet werden, dass die beiden Parteien gleichmäßig unterdrückt. Und So wurde zum Beispiel souveräne Macht in Jugoslawien aufgebaut. Das war ein kleines Imperium. Dann, wenn dieses Imperium zusammengebrochen ist, haben diese Völker angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Warum haben sie es früher nicht gemacht? Weil sie gleichmäßig unterdrückt worden waren vom kommunistischen Regime. Auf einer neutralen Ebene. Das Denken des Imperiums ist ein Denken einer gewaltsamen Befriedung auf einer nicht ideologischen Grundlage. Für ein Imperium eine Ideologie zu haben, eine Religion, ist schon eine Korruption. Weil ein wahres Imperium privilegiert keine Meinung, keine ethnische Gruppe, keine Religion, keine Wissenschaft, keine Kunst, sondern bleibt macht ideologiepolitisch neutral. Und dann, diese Art Imperium, wenn diese Art Imperium sich etabliert hat, hat auch Polizeigewalt. Und die Polizei wird erzeugt und sozusagen erzogen im Bewusstsein dieser Neutralität, also gleichmäßige Unterdrückung aller überbordene ideologische und idealistische oder glaubensmotivierte Ausbrüche. Das war sehr gut bezeichnet, also Life of Brian. Ja? Ich glaube, die Monty Python hat ein sehr gutes Sensorium dafür. Ja? Sie erinnern sich vielleicht, ja? Dass diese Kämpfe unter diesen jüdischen Freiheitskämpfen, ja, sich gegeneinander so spitz umgebracht haben. Und dann irgendwann fragen sie sich, was haben uns Römer alles gebracht? Ja? Und jetzt allgemein, also Frieden schon, ja. Allgemeine Bildung, na gut, ja. Also Kommunikationssystem auch, ja. Hygiene, ja. Aber was zählt das, ja? Sozusagen, wenn man das mit Gott vergleicht. Ja. Das heißt, die ganze Zivilisation, das ist diese zivilisatorische Mission, die auf der einen Seite als ein Segen gesehen werden kann, auf der anderen Seite als etwas, was nur vom Wichtigen ablenkt. Oder vom Wichtigsten ablenkt. Das sind so zwei Denkweisen. Aber wenn wir sagen wir, also wenn Negri sagt wir, er meint nicht christlich-jüdische. Er meint, wir als Repräsentanten einer säkularisierten, ideologisch-neutralen Machtprinzips.
Ist es dann vielleicht so, dass eigentlich so eine Politikerin wird darauf hingewiesen, nein, es ist kein Kampf gegen den Islam, ist das dann nicht eigentlich auch eine Attitüde des Empires, weil ja der Gegner in dem Fall so stark religiös motiviert ist auch und es besteht eben die Gefahr, dass diese religiöse Komponente ins Empire dadurch hineingetragen wird und es dadurch dann zerfällt.
Ja sicher, und es ist ja auch nicht ein Kampf gegen den Islam. Weil wenn dieser Kampf, so wie er von Amerika geführt wird, wird geführt im Namen einer machtpolitischen Balance. Und ölproduzierende arabische Länder, die deren Herrschung, die selbst massiv in die amerikanische Wirtschaft investieren und gerade mit der Ölindustrie Amerika eine gemeinsame Sache machen und so weiter. Und sozusagen der Reichste, man muss schon ganz klar sehen, dass diese ganze Geschichte über Armut und so weiter ist ja natürlich absurdes Gerede, weil wenn auch die Schichten der Bevölkerung, die größten Schichten der Bevölkerung arm sind, die Elite oder die Oberschicht der arabischen Länder, vor allem der Ölproduktion, der Länder ist extrem reich. Das heißt, die Armut der Bevölkerung liegt an dem System der Distribution der Güter innerhalb der Gesellschaft selbst. Und diese extrem reiche arabische Oberschicht ist voll involviert, integriert in die interessante Wirtschaft. Und sicherlich stützt auch alles Mögliche, was man als Imperium denkt. Das heißt, es wendet sich nicht gegen eine gewisse Ethnizität, es wendet sich nicht gegen eine gewisse Religion, es wendet sich gegen einen überzogenen, aus der Perspektive des Imperiums, überzogenen ideologisch-religiösen Anspruch. Sobald man sagt, ja gut, ich bin bereit, ein guter Muslim zu sein, aber ich respektiere alles andere, inklusive Banksystem und so weiter und so fort, hat niemand was dagegen. Man hat nur was dagegen, wenn er sagt, Muslim, ich bin ein Muslim in dem Sinne, dass ich das nicht respektiere. Dann wird es brenzlig.
Es ist aber der Islam eine der wenigen Quellen, die, glaube ich, versucht hat, eine alternative Finanzwirtschaft aufzubauen.
Ja,
eben. Scheint nicht ganz unbrisant zu sein.
Ja. Ja, sicherlich, weil Islam ist eine Religion, die traditionell, also im Unterschied zu Christentum und zu Judentum, sich dadurch auszeichnet, dass sie, und in diesem Sinne Islam sozusagen ursprünglich totalitär, Islam unterscheidet nicht zwischen weltlichem und sagen wir, kirchlichem, ja? Da kann man das gar nicht sagen, weil diese Unterscheidung gibt es. Das heißt, Islam soll sich säkularisieren, wenn Islam ein Teil des Imperiums sein will. Also Säkularisierung bedeutet nichts anderes, als diese Unterscheidung einführen oder diese Unterscheidung formulieren, die es früher in der Form nicht gab, ja, oder nur ansetzen kann. Und das ist das Problem für viele arabische auch Intellektuelle, weil sie auch, dass die Traditionen auf die man in der muslimischen Welt stützen kann, um diese Trennung einzuführen. Die gibt es ja, aber die sind da nicht so ausgeprägt wie im Westen. Weil eigentlich die Stoßrichtung des Islams war eben sozusagen zu einer Einheit des Lebens und des Glaubens zu kommen. So wie ein bisschen wie in, man kann sagen, Islam ist eine frühere protestantische Bewegung. Ja? Also wie in protestantischen, radikal-protestantischen Gemeinschaften, man eigentlich auch, ja, in der Zeit der Reformation gegen die Trennung, typisch für den Katholizismus, ja, also das konsequente Trennung zwischen weltlichem und kirchlichem vorgegangen ist. Übrigens, das war auch der Grund, wenn man schon in die Religionsgeschichte geht, warum genauso wie Islam eigentlich die radikal protestantische Kirchen große Schwierigkeiten hatten, sozusagen diese Trennung vorzunehmen. Und das war der Grund der Immigration nach Amerika. Amerika wurde weitgehend besiedelt von der radikal protestantischen Gemeinschaft, die eben diese Situation entfliehen sind, die nicht bereit waren zu akzeptieren, dass es eine Trennung zwischen weltlichen und sakralen stattfinden kann. Stattfinden muss. Ja. Amerika war weitgehend von Fundamentalisten gegründet. Das ist sozusagen ein Land, das sozusagen auf diesem Fundament der Fundamentalismus überhaupt erst eine Form bekommen. Und deswegen würde ich sagen, dass die Amerikaner die Problematik sehr gut verstehen können. Und übrigens nach wie vor, wenn Amerikaner sagen, Amerika ist American way of life, es wurde schon bemerkt, das ist unmittelbar für jemanden, der sich sozusagen auskennt. Das ist ganz klar. Das ist interessanterweise, jetzt taucht das Argument auch in der amerikanischen Presse auf. Was ist Islam? Das ist Islamic way of life. Ja? Diese Figur des way of life ist eben sowohl eine islamische wie auch eine amerikanische. Also Amerika ist keine Ideologie, ist kein Bekenntnis. Es ist keine Partei, es ist keine Religion, das ist es, es ist way of life. Eben Alltag, ja, eine gewisse Alltagspraxis. Amerika ist in diesem Sinne auch ein Land, das diese fundamentalistische Auslöschung der Grenze zwischen Sakralen und Profanen tiefer innerhalb der. Und in unterschiedliche Formen kann es wieder finden. Also die Lage. Die geschichtliche Lage ist nicht so einfach, ja. Aber Das ist ganz klar, dass wenn das Imperium triumphiert, ja, wird das nichts anderes bedeuten, dass die islamischen Länder auch wiederum eine Form finden werden, wie Ägypten schon weitgehend, sozusagen eine Balance zu finden zwischen Religion und imperialen Way of Life. Die Juden wollten das nicht. Ja, die Juden waren der einzige Volk, das geweigert hatte, sich imperialen Ordnung, römische Herrschaft zu unterwerfen. Sie haben sozusagen dadurch ihr Territorium verloren, aber eine gewisse geistesgeschichtliche Karriere gemacht. Also das geht ja auch. Aber es ist eher eine Ausnahme. Und übrigens in der römischen imperialen Ordnung der einzige Ausnahme.
Irgendwie werde ich aber das Gefühl nicht los, dass eigentlich doch diese American Way of Life ja auch eigentlich eine Ideologie darstellen. Also die man ja in zahlreichen Hollywood-Filmen auch verwirklicht findet, wo quasi allein irgendwie das Hissen der amerikanischen Flagge so eine Art Errettung darstellt.
Ja, ja, klar. Ich glaube, Amerika, wenn Amerika zwar eine imperiale Macht werden will, ja, muss sich Amerika auch weitgehend transformieren. Also so wie Amerika jetzt heute funktioniert, trotz aller, also wenn man dort ist, ja, merkt man sofort, trotz aller Vielfalt und Heterogenität und so weiter, es gibt diese alle Aspekte des Alltags umfassende American Way of Life. Es gibt eine gewisse Weise, die Geschäfte nachzugehen, mit Nachbarn umzugehen, das ganze Community-System, ja, und so weiter. Das hat diese fundamentalistisch-protestantische Wurzeln. Und Amerika war ein isoliertes Land, lange Zeit stehen abseits von der Weltgeschehen, lange Zeit nicht fähig zu irgendwelchen Interessenspannungen. Jetzt geht es mehr und mehr in diese Richtung. Und ich denke, das wird zu einer sehr tiefen Transformation der Amerika selbst. Es ist nicht nur ein islamisches zum Beispiel Problem, ich denke, es ist weitgehend auch ein amerikanisches Problem. Es gibt eine tiefe Diskrepanz zwischen imperialen Anspruch auf der einen Seite und sehr, sehr klarem Bild darüber, was der American Way Life ausmacht auf der anderen Seite. Diese Diskrepanz ist nicht gut. Das wird auch ändern. Ich glaube, diese Diskrepanz irritiert auch die Welt in Bezug auf Amerika. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es sicherlich die Möglichkeit, sehr schnell Amerikaner zu werden. Ja. Also wenn man kommt hier, man macht einfach das, was man sowieso machen muss hier, weil der Alltag ist so ausgestaltet, so gebildet hier ist. Und da ist man halt Amerikaner, ja, im Handeln drehen. Ja, wenn man das alles macht, ist man Amerikaner. Auch wenn man kaum Englisch spricht und so weiter. Aber trotzdem, man ist sozusagen drin. Es ist auch ein gewisser. Es stoßt ab und ist auch attraktiv, weil es so schnell geht.
Also ist das Empire ohne Ideologie?
Ja, Empire ist ein reines Machtprinzip.
Also in dem Sinne, in dem man auch sagt, dass zum Beispiel amerikanische Geheimdienste immer irgendwelche kleinen Volksgruppen zum Beispiel mit Waffen unterstützen, um dann Gleichgewichte und keine Machtballungen aufzubauen. Das ist sozusagen eine imperiale Strategie.
Aber nicht genug. Ja, was? Sie haben typisches. Sie haben eben aus diesem amerikanischen Way of Life Idee ein verhängnisvolle Fehler gemacht, das kein Imperium hier machen würde. Ja, sie haben im Laufe des Kalten Krieges alle kommunistische, pro-westliche, linksliberale Parteien zerstört. Und haben ihre ganze Macht investiert in den Aufbau der radikalen muslimischen Bewegung, weil sie gedacht haben, sie sind sozusagen im Kalten Krieg richtige ideologische Gegner und so weiter. Jetzt koalieren sie mit verbliebenen kommunistischen Regimen, wie in Usbekistan, Tadschikistan und so weiter, die im Bereich der Sowjetunion nur sozusagen, die müssen gegen die muslimische Opposition. Wer macht so einen Fehler? Kein Imperium. Imperium zerstört nie den Gegner, sondern macht immer Gleichgewicht auch innerhalb des Landes. Also wenn die Amerikaner besser und imperialer gedacht hätten, hätten sie eine Balance zwischen linksliberalen und kommunistischen Parteien auf der einen Seite und muslimischer Parteien auf der anderen Seite geschaffen. Sie hätten nie eine Partei restlos vernichtet, ja? Oder sozusagen eine solche restlose Vernichtung wie ja. Das war aber der Fall.
Ja, wie und diese Balance ist dann einfach nur gedacht, dass man immer wieder eine Balance schafft, ohne ein Ziel?
Ohne ein Ziel. Ziel ist Status Quo. Und Wahrung, das ist ja, sehen Sie, das Problem ist, was ist imperial? Ja? Imperial ist Folgendes. Es sind im Leben, sind es sich historisch verändernde, historische Veränderung und Wiederholung. Zum Beispiel, die Menschen sind, sie müssen schlafen, sie müssen essen, sie müssen das, sie müssen jenes. Es gibt so Grundfunktionen des menschlichen Daseins, die sich ständig wiederholen, sich mit der Zeit nicht ändern. Wenn ich ein Regime schaffe, das zum Ziel hat, diese Funktionen zu gewährleisten, schaffe ich etwas Außertemporelles und letztendlich außer Räumliches. Ich gründe sozusagen die Macht auf der Vorstellung bestimmter Bedürfnisse. Die Basis für das Imperium ist die Machtrepräsentation, wenn wir Repräsentation sprechen, von den menschlichen Bedürfnissen, die geschichtlich nicht ändern. Ja. Zum Beispiel Bedürfnis Heidegger lesen oder nicht lesen oder Toni Negri lesen und nicht lesen, das ist ein Bedürfnis, das sich mit der Zeit ändert. Ja, es ist mal modisch, mal nicht modisch. Aber ich kann nicht jemandem sagen, na schau, jetzt ist es nicht mehr cool und nicht mehr modisch, ja, zu schlafen und zu essen. Ja. Irgendwie hat man das historische Bedürfnis. Das, wenn ich sowas sage, und nicht wenige apokalyptische Sekten sagen das, die sagen, ja, sehen Sie, das ist so Ende der Zeiten, das ist nicht aktuell, dann greift das Imperium ein und sagt, ja, sehen Sie, es gibt fundamentale Bedürfnisse und die sind dazu da, diese Bedürfnisse, das ist die Biopolitik, ja, gleichzeitig, diese Bedürfnisse zu sichern, zu erfüllen. Und wir gründen unsere Macht nicht auf der Ideologie, sondern auf dieser System der elementaren Bedürfnisse und ihrer Befriedigung. Ja, das ist rein. Und dieses System kann nicht geschichtlich in Frage gestellt werden. Man kann nicht sagen, es ist ungerecht. Es ist viel besser, eben nicht zu essen. Es gibt ein gewisses Element der Gerechtigkeit.
Allerdings fängt dann der Streit an, was die normalen natürlichen Bedürfnisse sind und was die künstlichen Bedürfnisse sind.
Ja, das wird aber entschieden, denke ich, also unter den Bedingungen des Kapitalismus auf folgende Art und Weise, dass der Kapitalismus als Kapital dazu dient, Kapital ist sakral geworden, also das, was früher Kirche und Staat war. Das ist Kirche, war zuständig für außergewöhnliche Bedürfnisse und Staat war zuständig für normale Bedürfnisse. Also zum Beispiel das Bedürfnis, seine Seele zu retten, ist ein ausgefallenes Bedürfnis und da geht man in die Kirche. Oder in die Ekstase zu geraten oder eben zu leben und zu essen. Ja, dafür war die Kirche zuständig. Wenn man einfach ruhig leben wollte, sozusagen in sicheren Grenzen, essen wollte, schlafen wollte und so weiter, sich reproduzieren wollte, dafür war der Staat zuständig. Jetzt ist anstelle der Kirche Kapital. Das heißt, wenn man ausgefallene Bedürfnisse hat, zum Beispiel sich einfrieren zu lassen und seinen Körper in den All zu schießen, ja? Dafür ist der Staat nicht zuständig, sondern er muss viel Geld akkumulieren, ja, er muss Geld machen und das bezahlen. Und dagegen hat auch nicht was anzuwenden. Ja. Das heißt, wenn jemand, auch wenn jemand zum Beispiel seine Seele retten will, kann auch wiederum Geld ansammeln, Kirche bauen, dort sich einschließen, zum Tode verhungern, was auch immer, in Ekstase geraten, ist okay. Ja. Wenn er noch Steuer zahlt, wenn er alle Rechnungen bezahlt hat und so weiter, alles okay. Ich denke, das Prinzip unserer Politik ist die Trennung zwischen Kapital und Staat. Staat ist für die Grundbedürfnisse zuständig oder für die Sicherung des minimalen Ertrags. Dazu gehört zum Beispiel Menschenrechte am Fernsehen. Ja, das war eine berühmte Diskussion, ob das Fernsehen ein Menschenrecht ist oder nicht. Und der oberste amerikanische Gericht hat entschieden, dass Fernsehen zu besitzen ist ein Menschenrecht. Weil wenn das nicht wäre, dann hat man nicht Zugang zu Informationen. Und wenn man nicht Zugang zu Informationen hat, ist allgemeine Informationsquelle. Ein Recht auf Bücher ist es nicht. Ja, ist interessant. Aber man muss ein Recht zu einer etablierten Public Space haben, damit man sich dort etablieren kann. Und deswegen sind sie krank, sind sie zum Tode verurteilt, was auch immer. Haben sie kein Geld. Der amerikanische Staat ist dafür zuständig, dass ihr Fernsehen läuft. Ja, sie können sozusagen entsprechende Entschädigungen gehen und kriegen sogar Menschen, der das ihr Fernsehen kümmert. Ja, das ist ein Menschenrecht. Also nachdem das definiert ist, alles was darüber hinausgeht, müssen sie kaufen. Was das System auch erlaubt. Ja, sie können Geld machen und diesem Geld ausgefallene Menschen befriedigen. Das ist das Imperiale. Das hat wenig zu tun mit irgendwelchen jüdisch-christlichen Normen oder was auch immer, denke ich. Das hat allein zu tun mit einer gewissen Vorstellung von Menschen als Tier, meingehend, als wirklich zu biologischem Tier, mit gewissen normalen oder dekadenten, gewöhnlichen, typischen oder untypischen Wünschen und so weiter. Und mit der Frage, wie sie optimal gestaltet werden, wie ihre Befriedigung optimal gestaltet wird, welche sind erlaubt, in welcher Masse, welche sind nicht erlaubt, auf welchem Grund, ja, das ist die Frage.
Und wer hat jetzt die Interesse an diesem reinen Prinzip der Macht? Wird das Interesse von Leuten verkörpert oder von einer Gruppe von Leuten? Oder etabliert sich das von selbst?
Ich glaube, es etabliert sich von selbst. Insofern, dass die Leute sozusagen in einer Komplizenschaft mit der imperialen Macht sind, indem sie sozusagen das Imperium walten lassen, solange dieses Imperium de facto fähig ist, diese Bedürfnisse zu befriedigen und diese Stabilität einzuführen. Ja? Das imperiale Geschichte schreibt sich nicht als Geschichte der zivilisatorischen Entwicklung, ja, wir sind demokratische Staaten, sondern eine Geschichte, die aus zwei Zuständen besteht. Ja? Russische Geschichte ist also typische imperiale Geschichte. Das ist, weil mit 150 Völkern sehr verschiedene Richtungen und so weiter. Es war immer ein Imperialstaat. Das ist Zustand der Ruhe und Zustand der Wirre. Also wenn das Volk sich befriedigt fühlt, verhält es sich friedlich, ja, ist in der Ruhe. Ruhezustand. Wenn das Volk nicht befriedigt ist und das Gefühl hat, das Imperium befriedigt seine Grundbedürfnisse nicht, beginnt dieses Volk in einem Zustand der Verwirrtheit. Ja. Der hat keine Meinung, der hat keine bestimmte politische Kraft und so weiter, hat keine Evolution, aber es entsteht eine Unruhe. Und diese Unruhe führt dazu, dass das Imperium eigentlich nicht funktionieren kann. Also die Befehle werden nicht befolgt, die Institutionen nicht unterstützt und so weiter. Und dann kollabiert die ganze Sache. Das heißt, die Sache lebt von der passiven, aber eigentlich sehr effektiven und machtvollen Bereitschaft der großen Populationen, diesen Bereich zuzutragen. An dem Moment, an dem diese große Massen es nicht mehr bereit sind, nicht das Gefühl haben, dass sie befehlen sind, die brauchen, die sind so groß, ja, die sind so groß. Sie brauchen keine Partei zu bilden und politisch zu protestieren. Es genügt einfach, dass die nicht hingehen, ja, oder dass sie nicht aktiv sind und so weiter. Und in ein, zwei Jahren ist die Sache erledigt.
Also sehen Sie das so eine Gefahr, dass eben, also im Grunde genommen dieses utilitaristische Prinzip, dass ja also dann aber, um sich selbst zu verteidigen, sich nicht selbst als Selbstzweck angibt, sondern eben da ideologische Punkte vorbringt, die aber dann unter Umständen eben in einem großen Widerspruch stehen, der auf die Dauer schwer verteidigt werden kann. Also eben wie eben diese Politik auch im Mittleren Osten.
Ja, aber die Politik im Mittleren Osten muss man auch analysieren. Die Politik im Mittleren Osten ist auch nichts anderes, wenn man amerikanische Politik nimmt oder europäische Politik mit unterschiedlichen Akzenten und so weiter. Das ist die Politik der Befriedung.
Ja,
man will nur das Einzige, das der Ruhe führt und sonst nichts. Letztendlich. Ja. Letztendlich will man nur das. Ja.
Ja.
Man weiß nicht, wie man erreichen will und so weiter, wie man das erreicht. Aber wichtig ist, was man will. Ja? Also man will keine Rettung, man will nicht das, man will keinen Sozialismus, man will keinen Kommunismus, man will keine Araber, man will speziell keine Juden speziell. Ja? Man will das alles speziell nicht. Ja? Man will einfach, dass da Ruhe herrscht, dass die Leute da ruhig leben und keine Umstände machen. Ja? Und das ist schlicht und einfach ein imperialer Wille. Der reale Wille besteht darin, dass man sich ruhig verhält. So.
Aber man gibt es ja letztendlich aber doch nicht zu, wirklich. Also das meine ich eben.
Fast schon inzwischen. Fast schon, ja. Es ist interessant, dass gerade die amerikanische Presse und die europäische Presse sehr aufmerksam verfolgt, jeder Versuch, einer imperialen Handlung einen Sinn zu geben. Ja, und zu sagen, wir sind für diese Welt und gegen jene Welt und für das und gegen jenes. Da sagt immer ein Journalist oder der Presse, ach, wie töricht, wie sinnlos, ja, Werte, das ist doch furchtbar. Wir wollen nur, nicht keine Werte, ja, Werte sind die Sache des Einzelnen und des Einzelvölkers und des Einzelnen. Staat ist nicht dazu da, Werte vorzuschreiben, ja, Staat ist dazu da, Ruhe zu schaffen, Ordnung zu schaffen, die Leute zu ernähren, dass sie hungrig sind. So.
Wie war es denn zu Zeiten der Ausbildung und Bewaffnung der lateinamerikanischen Bewegung gegen die Linksliberalen?
Ja, das war die gleiche Geschichte. Ich sage, das amerikanisches Imperium, Amerikaner haben nie imperial gedacht. Sie hatten kein Imperium je gehabt. Sie hatten nicht imperial gedacht. Sie wurden involviert in das imperiale Handeln durch einen ideologischen Konflikt zwischen Russland und Amerika. Was man vergleichen kann, mit dem, sagen wir, Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Ja, das heißt, in dieser ganzen Geschichte, sie waren eine Seite. Sie waren nicht dieser stabilisierende Kampf, sondern Amerikaner standen auf der einen Seite und die andere Seite. Es war eine Kampfsituation. Der Integrierende war nicht die Macht, sondern der Streit selbst. Weil im Grunde Kalter Krieg war der Weltkrieg zwischen zwei ideologischen Systemen. Weil Amerikaner wurden involviert eigentlich durch die Russen letztendlich, weil die Russen hatten ständig diesen Anspruch. Wurde involviert und aus der Institution herausgelockt. Und haben sich mehr und mehr möglich. Jetzt Russland ist weg. Jetzt sind sie in einer Situation, in der sie statt einer Partei im Streit zu sein, zu einer neutralen, imperialen Macht sie mutieren müssen. Ja, sie entwickeln sich in diese Richtung. Und, aber es ist nicht ein Prozess, der an einem Tag stattfinden kann. Es ist ein langsamer Prozess. Und für die amerikanische Verhältnisse ist es ganz neu. Weil entweder war es ein sehr provinzieller Gestand, jenseits des Weltgeschehens, isoliert, oder nur ökonomisch definiert, aber nicht politisch definiert, oder es war eine Partei in einem ideologischen Streit. Beides ist keine Voraussetzung, keine gute Voraussetzung für das imperiale Handeln. Das ist die imperiale Problematik, und da hat es schon negiert, imperiale Problematik stellt sich erst jetzt. Und in der Tat, Golfkrieg für ihn markiert, ja, dieser Übergang von einer ideologischen Politik zu einer imperialen Politik, ja, von einer ideologischen Konfrontation zu einer Polizeizone. Golfkrieg, Kosovo, das sind Experimente, die zum Teil gescheiterte Experimente, diese Wandel anzahlen. Aber es ist eine völlig neue.
Dann ist also in der Zukunft vorstellbar, dass Amerika eine linksliberale Partei unterstützt, um eine gewisse Balance herzustellen.
Ja, macht schon massiv.
Generell.
Macht schon massiv. Mhm. Ja, Amerika unterstützt schon jetzt massiv, was sie früher nie gemacht hat, massiv Kommunisten. Mhm. In Asien. Ja, praktisch die Regime, mittelasiatische Regime. Postsowjetische Regime sind schlicht und einfach kommunistische Regime. Amerika unterstützt schon jetzt massiv linksliberale Kräfte in Lateinamerika, weil das sind diejenigen, die gegen korrupte Polizei und Drogenhandel und so weiter, der berühmte Krieg gegen Drogenhandel, ja, das sind die früheren im Grunde Sozialdemokraten, ja, die eine funktionierende Justiz da schaffen. Das ist ganz klar, wenn man in Brasilien ist, ja, da merkt man, dass da alle früheren Trotzkisten, die da Sozialdemokraten geworden sind, und jetzt machen sie so eine neue Bürokratie. Da ist eine, Amerikaner sind schon jetzt in dieser Situation, machen schon jetzt diese Politik weltweit. Nur sie machen das noch nicht im vollen Bewusstsein dessen, was sie tun. Das ist auch eine gewisse Diskrepanz zwischen auf der einen Seite Beschwörung der amerikanischen Way of Life, auf der anderen Seite der imperialen, komplizierten, imperialen, strategischen Kalkül. Ja. Das ist so eine Schizophrenie aus Schizophrenie in Bush-Reden. Ja. Auf der einen Seite ist der Patriotismus und sind die amerikanischen. Auf der anderen Seite der beste Freund ist sozusagen Saudi-Monarch und so weiter. Das ist die amerikanische Frage. Und der Welt der amerikanischen Community, welche zu tun haben. Und zwar in einem Atemzug. Das ist immer noch eine sehr gespaltene Rhetorik, gespaltene Weltbild. Im Übergang. Aber ich würde sagen, und da bin ich mit mir gern verstanden, im Übergang von dem ideologischen zum Imperialen. Würde ich auch so einschätzen.
Ich habe auch vor, dass ich unbewusst eben so linksliberale Parteien unterstützen, das kann man auch gut sehen, wie schnell medial diese Organisation Fava aufgetaucht ist, die von der man vorher praktisch nichts gehört hat, und das war natürlich dann also in der Propaganda natürlich was Günstiges. Und wenn man einfach einmal bei denen auf der Homepage vorbeischaut, dann sieht man, dass das extrem professionell gemacht ist, was sehr unwahrscheinlich ist, also dass das irgendwo in Afghanistan passiert, sondern dass sie sicher auch stark unterstützt worden.
Ja, sicher, aber ja, Afghanistan generell, der Nordallianz, ja, das sind die früheren Kommunisten, ja, mit wenigen Ausnahmen. Der einzige war Massoud. Alle anderen waren alle frühere Najibullah-Leute, da waren alle frühere Verbündete der Russen. Deswegen haben sie diese ganze Zeit überhaupt da keine Waffen bekommen vom Westen und keine Unterstützung. Jetzt plötzlich hat sich das völlig geändert. PDS ist auch ein der es ist eine Situation, in der überall im Westen die Idee der politischen Stabilität, Repräsentation, dass die Geschäfte des Staat Berlin weiterlaufen, die Leute ihr Geld bekommen, ja, und so wichtiger ist, als wer das eigentlich macht, machen das frühere Kommunisten, jetzige Kommunisten, frühere Rechte, jetzige Linke, also das sind da keine. Also das ist nur das sozusagen, dass die Kanalisation ja abfließt. Ja, ich meine, das ist das Imperiale. Imperiale Macht hat sich immer zunächst einmal um das Wasser, ja, gekümmert. Das heißt, dass diese ganze Wasserleitungen, ja, Aquädukten gut funktionieren. Ja, das war im Osten so, das war in China so, das war ohne Kanalisation gut funktionieren. Ja, das war überhaupt das Erste. Alles andere war schon nicht so ein großes Problem. Und heute, wenn man sagt, das Internet ist eine Art Kanalisation unserer Zeit, ja, sozusagen ein Müllabfuhr, dann na ja gut, man kümmert noch zusätzlich um Internet und diese ganzen Netze und dass die Elektrizität auch nicht fehlt. Ja, so also diese Geschichte. Also ich würde sagen, der einzige Unterschied zwischen Persischem Reich und Amerikanischem Reich ist, der Persische Reich nur ums Wasser gekümmert hat und Amerikanische noch um Elektrizität und dementsprechend Öl, ja. Aber im Grunde, welche Flüssigkeiten auch immer man kontrollieren will, es geht schließlich darum. Und nicht um irgendwelche Ideologien oder was auch immer. Das ist der Punkt.
Sehen Sie da Überschneidungen
oder?
Ja, also Überschneidungen eigentlich mit dem Habermaschen Begriff der Anerkennung? Also, oder ist das was ganz anderes?
Ja, vielleicht eher Kojève als Habermas, weil das Problem ist, dass bei Habermas fragt man sich auch, wer ist derjenige, der diese Funktion der Anerkennung eigentlich übernimmt. Ja, das heißt, in einer gewissen gesellschaftlichen Auseinandersetzung sieht das sozusagen, das ist die Idee des gesellschaftlichen Konsenses. Ja. Dass jeder anerkennt, ja, alles und so. Das ist eine Figur, die von der man nur sagen kann, die funktioniert nicht. Die funktioniert nicht, weil wir weder Kraft noch Bereitschaft noch Zeit voraussetzen können zu Konsensfindung. Wir können nicht unterstellen, dass alle gleichzeitig am Konsens orientiert sind, bereit sind, Konsens zu erreichen, bereit sich dabei mitzuarbeiten und so weiter. Also solange der Konsens möglich ist, ist er auch kein Problem, ja, kein Bedürfnis, ein Imperium zu haben. Das Imperium entsteht dort, wo es sich erweist, dass der Konsens unmöglich ist, dass die Leute einfach nicht bereit sind, zu Konsens zu kommen, sondern sie wollen weiter Krieg machen. Ja, so. Dann, zumindest in absehbarer Zeit, ja, dann kommt das Imperium als Subjekt der Anerkennung und sagt, also so viel Krieg Nordallianz, so viel Krieg im Talibans, so viel Krieg der, so viel Krieg dieses, also Imperium übernimmt eigentlich aus der Position der Macht, und zwar aus der Position einer neutralen Macht, diese Funktion des Konsensus, ohne dass dieses Konsensus realitär gesellschaftlich durchsetzbar ist, ja, oder vollzogen werden kann. Das heißt, es ist so ein falscher Konsensus, wenn man will, oder Ersatzkonsensus. Nur, wie es immer mit Ersatz ist, man fragt sich, was ist ursprünglich und was ist sekundär. Ich würde sagen, ursprünglich ist es Ersatzkonsens, wie immer, und sekundär ist Habermasche Konsens. Bei der Habermasche Konsens, also die Möglichkeit des Konsenses, gründet sich auf der Idee, dass alle, die an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen, zunächst einmal nicht schlafen wollen, also ausgeschlafen sind und deswegen können auch argumentieren, sind nicht extrem durstig und nicht extrem hungrig, so gebildet, dass sie zumindest drei, und haben so viel Zeit, dass sie zumindest drei dicke Bücher jeweils 1000 Seiten von Habermas gelesen haben, wissen also, nach welcher Regel sie argumentieren sollen, damit diese Regeln demokratisch werden und zu Konsens führen. Das heißt, es gibt sehr viele Voraussetzungen, die zunächst einmal erfüllt werden sollen, damit dieses Gespräch, das zu Konsensus führt, zunächst einmal überhaupt stattfinden kann. Und wenn ich mal frage, wer ist aber derjenige, der diese Voraussetzungen zunächst einmal schaffen kann, soll, darf, ja, die zu diesem Konsensus führen, sondern das ist nur in diesem Sinn das Imperium sein. Das ist das Imperium, das die Leute lässt, ja, zumindest gekleidet zu sein, nicht hungrig zu sein, nicht durstig zu sein, auszuschlafen und so weiter. Sind sie es, dann können sie beginnen zu diskutieren. Sind sie zu hungrig oder zu unausgeschlafen, können sie nicht diskutieren. Kennen sie die Regeln dieser Diskussion? Können sie auch nicht. Sie müssen also in eine Schule und sie müssen diese Schule auch absolvieren. Ja, und das auch. Wer macht das? Wer baut das? Wer transportiert sie? Wer kleidet sie? Nicht Habermas. Ja, da ist er überfordert. Er kann nur Regeln vorschreiben für diesen rationalen Diskurs, aber er kann diese Leute nicht ernähren, ja, die dann an diesem Diskurs teilnehmen. Also die Kraft des imperialen Gedankens, ja, so wie denkt das natürlich. Und das scheint wirklich plausibel zu sein, liegt in der relativen Stabilität der menschlichen Bedürfnisse, trotz aller gesellschaftlichen Revolutionen. In der Schaffung, und deswegen ist es wirklich eine Biomacht. Es geht darum, die Bedingungen des einfachen Lebens, des einfachen Überlebens für die Menschen zu sichern. Und die Sache ist die, dass wenn eine solche Macht sich als Biomacht etabliert, das heißt eine Macht, die auf eine systematische Weise diese Lebensbedingungen schafft, dann ist es eine sehr starke Macht. Es ist eine so starke Macht, dass sie praktisch nicht mehr kritisierbar ist. Weil sie zu kritisieren bedeutet, auf die Lebensbedingungen zu verzichten. Ja, wenn man immer konsequent sie kritisieren will, auf Lebensbedingungen zu verzichten, die dieser Macht uns zur Verfügung stellt. Das heißt, aufzuhören, zu essen, zu schlafen und so weiter. Und einfach ist es nicht.
Wenn als Imperium so eine logistische Wirkungsweise hat,
ja, die Geschlechterrollen werden so gestaltet, dass das Imperium sicherlich zunächst einmal als der Reproduktion der Untertanen interessiert ist und ist daran interessiert, dass es nicht zu wenige gibt, aber auch nicht zu viele.
Ja, wer soll sie denn?
Das ist eine interessante Frage. Also Plato hat immer gesagt, wir haben das schon mal diskutiert, wir haben immer gesagt, dass die Frauen, also diese ganze Geschlechtsgeschichte und so weiter, ist kein guter Weg. Ja. Er wollte das so machen, dass, weil diese ganze Sexualakt war, doch als Akt der Befruchtung und so, damals als unerlässlich angesehen, zumindest die Kinder, sobald sie produziert sind, die Mütter sofort zu entreißen, sie auch nicht darüber zu informieren, wer ihre Väter sind und Mütter sind, Und dann ab dem Moment der Geburt einfach den Staat zu überlassen, den Untertanen so zu erziehen, wer es für richtig hält. Ja. Und das ist, denke ich, die vernünftigste Lösung nach wie vor. Nur, warum hat es man nicht gemacht? Weil es, also diese ganze Sexualität und so, also irgendwie hat sozusagen die Probleme geführt. Ich denke aber, dass das Ziel ist, sicherlich die Menschen künstlich zu produzieren. Ich denke, dass der, untechnisch, ich denke, dass bis das nicht wirklich läuft, ist das Ganze irgendwie immer noch problematisch. Ja? Man muss die Sexualität als etwas, was völlig kapitalistisch ist, im Grunde seiner Form des Geldes, ja, von der staatlichen Regulierung der Reproduktion völlig trennen. Und der Staat muss darum kümmern. Ich denke überhaupt, dass diese ganze Kinderproblematik, die überfordert der Einzelne und die überfordert die Familie, das muss der Staat sich damit beschäftigen.
Aber die staatliche Biopolitik geht ja auch dahin, letztendlich die Eltern dazu zu bringen oder dazu zu zwingen, alle zur Verfügung stehenden technisch-medizinischen Mittel anzuwenden.
Ja.
Von den Krankenkassen dann bezahlt und letztendlich kann man sich dem nicht entziehen.
Ja, aber irgendwie habe ich jetzt langsam das Gefühl, dass dieser imperialistische Gedanke eigentlich, dass das Problem dabei ist eigentlich der Mensch an sich. Also, dass der menschliche Faktor ist eigentlich der problematische. Denn es gibt eben im Menschen sowas wie, dass Frauen Kinder haben wollen, dass sie sich an sie binden wollen, dass Kinder sich an ihre Eltern binden wollen, dass man Macht ausübt oder also Leidenschaft, alles, das sind ja solche Strukturen, die eigentlich ja genau gegen diesen neutralen imperialistischen Gedanken gehen.
Nicht unbedingt, das muss alles durch Kapital, wie gesagt, befriedigt werden. Also wenn Frauen unbedingt ihre, es ist immer schon der Fall, ja. Wenn die Frauen unbedingt so etwas wie Kinder haben wollen, dann müssen das dann bezahlen.
Aber das ist nicht ein menschliches Grundbedürfnis eigentlich.
Nein, deswegen sollen sie dafür bezahlen. Also ist es Grundbedürfnis?
Ich finde schon, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist.
Ja gut, dann das sage ich eben. Das letztendlich muss der Staat sich darum kümmern. Weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist, muss der Staat darum kümmern und die Menschen müssen davon entlastet werden. Ja, so. Wenn man aber einen ausgefallenen Wunsch hat in Bezug auf Kinder, dass also dieses Kind wird und nicht anders gehen. Also ich denke, dass zum Beispiel der Staat muss ja regeln, welche letztendlich Untertanen haben will. Ja? Weil der Staat bezahlt das alles. Ich meine, bezahlt der Welfare, bezahlt das ganze medizinische System und so weiter. Also der Staat hat schon Recht, ja, Kinder zu produzieren, die welche Kosten verursachen, ja, und so weiter. Also nachdem das alles geregelt ist, kann man ausgefallene Wünsche zum Beispiel, ich weiß nicht, manche kranke Kinder, aber ja, immer, ausgefallene Wünsche haben und die Kinder, die man selbst erzieht, was auch immer, ich weiß es nicht, ja, das muss man dann alles privat geregelt werden. Und sobald es der Staat nicht schadet, das heißt, dass zum Beispiel man irgendwelche Kinder produziert und dann muss der Staat dafür bezahlen, ja, weil die Eltern kein Geld haben und so. Also, wenn diese Situation vermieden wird, dann warum nicht? Ich denke, so wird es geregelt.
Aber dann ist das eine Perlenutopie natürlich.
Also ja, selbstverständlich ist es eine Utopie. Ja, es ist eine Utopie. Imperium ist eine totale Utopie, aber es ist eine Utopie, wo sozusagen wo die Menschen tatsächlich wie aber das ist das Machtvolle dabei, weil Orwell beschrieben hat, im Grunde wie Tiere, wie Schweine gesehen werden. Ja, das ist so eine Menschenform tatsächlich. Aber es ist eine Utopie, aber nicht in dem Sinne, dass man nicht im klassischen Sinne Utopie. Im klassischen Sinne Utopie ist etwas, was heute und jetzt nicht stattfindet, aber findet irgendwann vielleicht statt in der Zukunft. Das ist mit dem Imperium nicht der Fall. Das Imperium findet hier und jetzt statt. Also wir haben dieses System, wir haben diese Neutralität, das man eben sagt, wir haben diese Macht. Was nicht stattfindet, ist dieses in Reinform. Das findet nicht statt. Also es, imperiale Macht ist da, alles ist da, aber nicht in der Reinform. Wir können wirklich nicht erwarten von unseren Politikern, dass sie völlig ideologiefrei und neutral sind. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen ihre Wünsche stabilisieren und so weiter. Also das alles kippt immer wieder. Und ich denke, dass was wir haben zu tun nicht mit einer reinen Form des Imperiums, sondern einer korrupten Form des Imperiums. Korrupten in dem Sinne, dass es sozusagen immer in Frage gestellt wird, korrumpiert wird durch die menschlichen Wünsche, Interessen, Ideologien und so weiter. Aber das ist das Imperium schlechthin. Ja. Das Imperium ist immer ein korruptes Imperium. Das Imperium ist immer eine Struktur, das eine Reinheit voraussetzt, aus der Perspektive einer Reinheit handelt, aber letztendlich immer korrupt ist. Und letztendlich immer nur zur Hälfte wirksam oder sogar weniger. Das bedeutet aber nicht, dass sie utopisch ist. Sie ist effektiv wirksam.
Dass eine effektive Kritik dann tatsächlich diese menschlichen Grundbedürfnisse transzendieren müsste, dann wäre die Strategie der Radikalfundamentalisten, also Menschenopfer im weitesten Sinne, ja eine, von der man ausgehen muss, sie hat Erfolg. Ja. Genauso wie Hungerstreiks oder andere ja Aktionen solcher Art.
Ja.
Das wären dann tatsächlich Möglichkeiten oder letztlich auch gewaltfreie Aktionen oder Aktionen, die versuchen, das zu transzendieren.
Ja, ja, das ist in der Tat so. Das interessante Aspekt des Selbstmords generell. Und interessant war es, dass Römisches Reich war sozusagen Paradies der Selbstmörder. Ja. Selbstmord war im Grunde das zentrale kulturelle Ereignis des Reiches. Ja, die Leute haben sich versammelt, diskutiert, Gedichte, Texte der Lusche. Selbstmord war das Thema. Und ich denke, das kommt ja auch, ja, weil tatsächlich das sozusagen die Grenzen des Imperialismus, insofern das Imperiale eine Biermacht ist, sind markiert durch das Interesse am Leben. Solange ich am Leben Interesse habe, am Überleben bin ich ein Teil davon. Solange ich aber nicht Interesse am Leben habe, stelle ich sicherlich die Biermacht und imperiale Macht in Frage. Das heißt, ideologisch, politisch, religiös, im klassischen Sinn des Wortes, kann man Imperium nicht in Frage stellen. Man kann das Imperium nur in Frage stellen, wenn ich an mein Leben verzichte. Es ist kein Interesse an meinem Leben mehr. Aber dann schon. Und das ist die klassische Grenze des Imperialen. Deswegen ist es nicht interessant, dass ein so klassisch antiimperialistisches Land mit alten antiimperialistischen Traditionen, ja, die ältesten in Europa, das Holland, ja, jetzt massiv beginnt, eure Gesetze über Euthanasie, erlaubt Selbstmord und so weiter anzunehmen. Der erste sozusagen antiimperialistische Aufstände, ja, protestantische Aufstände, gab es in Holland. Das heißt, die Holländer spüren sozusagen schon jetzt ja vorsorglich, ja, wo der Widerstand herkommt. Ja, und sozusagen machen sie den Widerstand auch erlaubt. Aber das ist die Politik.